Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur heutigen Anhörung des Ausschusses Arbeit und Soziales. Ich begrüße ganz herzlich unsere Staatssekretärin Frau Annette Kramer aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und freue mich, dass Herrn Dr. Nikolaus Heinen, der Abteilungsleiter aus dem Bundesministerium der Finanzen, heute bei uns ist. Gegenstand dieser heutigen öffentlichen Anhörung sind folgende Vorlagen. A. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zum Aufbau eines Generationenkapitals für die gesetzliche Rentenversicherung auf Bundestagsdrucksache 2011-898 und B. Der Antrag der Fraktion der AfD für eine sichere Rente unserer Kinder, Junior, Spardepot auf Bundestagsdrucksache 2011-847 und der Antrag C der Gruppe BSW von Österreich Lernen, eine gute Rente für alle auf Bundestagsdrucksache 2010-735. Von Ihnen, von den Verbänden, Institutionen, Sachverständigen liegen Stellungnahmen vor. Die haben die Ausschussdrucksachennummer 2011-533. Und von Ihnen möchten wir hören, wie Sie heute diese Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung, wie geübt, immer wieder das gleiche Prozedere. 90 Minuten haben wir zurzeit zur Verfügung. Diese teilen sich in 11 Blöcke à 6 Minuten für die Fraktionen und 2x3 Minuten für die Gruppen auf. Am Ende gibt es noch 10 Minuten eine freie Runde. Und weil wir die Zeit auch effektiv nutzen wollen, verzichten wir auch auf die Eingangsstatements. Dafür liegen ja die schriftlichen Stellungnahmen vor. Ich darf nun ganz herzlich begrüßen vom Deutschen Gewerkschaftsbund Herr Ingo Schäfer, von der Arbeitnehmerkammer Bremen Herrn Peer Rosenthal, vom Bundesrechnungshof Herr Patrick Meinert, von der Deutschen Rentenversicherung der Herr Fasshauer und der Herr Ritter und die Frau Brüggemann-Borg. Schön, dass Sie alle da sind. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herr Gunkel, willkommen. Vom KENFON, nämlich dem Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, Frau Anja Mikus und Herr Patrick Busch, willkommen. Vom Sozialverband VDK Deutschland ist uns per Videokonferenz die Vorsitzende, die Präsidentin, Frau Verena Bentele, zugeschaltet. Hallo. Als Einzelsachverständige heiße ich sehr herzlich willkommen Herrn Professor Martin Hasselhorn und Herr Dr. Axel Börsch-Supan. Per Videokonferenz ist zugeschaltet Herr Professor Martin Werding. Guten Tag. Frau Claudia Kruse ebenfalls und auch Herr Rainer Heise, die uns zugeschaltet sind. Die Öffentlichkeit beteiligen wir durch die Live-Übertragung im TV und diese Aufzeichnung dann später wird auch in der Mediathek zur Verfügung bleiben und ist dort immer wieder abrufbar. Wir beginnen nun mit der Befragung der Sachverständigen und wenn ich immer wieder sage, wer gerade spricht, dann hört sich das vielleicht hier im Raum etwas albern an, ist aber für unsere Leute im Off sehr wichtig, die das Protokoll erstellen und die sollten wissen, wem sie was zuschreiben. Ich bitte nun die Mitglieder der SPD-Fraktion, ihre Fragen zu stellen. Herr Rosemann, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Rosenthal von der Arbeitnehmerkammer Bremen. Herr Rosenthal, können Sie mal ausführen, wie wichtig denn eine langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus aus Ihrer Sicht ist?
Herr Rosenthal, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter. Die langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus ist die zentrale Stellschraube, wenn es darum geht, nach jahrzehntelanger Arbeit eine Rente zu ermöglichen, die den Lebensstandard im Alter zuverlässig sichert. Und das sollte aus unserer Sicht auch das Ziel einer sicherheitsvermittelnden Alterssicherungspolitik sein. Vor diesem Hintergrund kommt dem Gesetzentwurf mit der vorgelegten Niveaugarantie von 48% dem aus unserer Sicht eine große Bedeutung zu. Denn durch diese Niveaugarantie werden den ja eher abstrakten Entgeltpunkten konkrete Werte zugewiesen und diese Werte über die Zeit gesichert. Und entsprechend wirkt sich dann das Rentenniveau auf alle laufenden Renten aus. Und dann, deshalb ist von dem Rentenniveau eben auch der konkrete Wert der Renten abhängig. Diese Niveaustabilisierung auf 48% ist ein Zielwechsel in der Rentenpolitik, die ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eher von Beitragssatzstabilität und der Entwicklung oder dem Blick auf die Kosten geprägt war, zur Erneuerung eines Leistungsversprechens der gesetzlichen Rentenversicherung und auch über die Dauer dieses Versprechens, das damit gegeben werden soll, adressiert diese Niveaustabilisierung eben auch das Leistungsversprechen an jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das ist auch wichtig, um in den aktuellen Zeiten von zunehmender Unsicherheit, die auch durch die Transformationsentwicklung gekennzeichnet sind, hier Sicherheit auch für die Perspektive im Alter zu garantieren.
Vielen Dank, Herr Rosenthal. Frau Machalet, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den VDK, digital zugeschaltet. Wie wichtig ist die Stabilisierung speziell auch mit Blick auf die junge Generation und wie bewerten Sie in dem Zusammenhang Beitragssatzsteigerungen?
Frau Bentele, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich danke sehr für die Frage und möchte das folgendermaßen gerne beantworten. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Stabilisierung des Rentenniveaus ist notwendig und zwar auch und insbesondere im Sinne der jüngeren und auch der mittleren Generation, denn sonst würde ja das Rentenniveau bis 2045 sinken und das wäre alles wäre nicht im Sinne von uns allen und deswegen ist für uns im Sozialverband und VDK sehr, sehr wichtig, dass das Rentenniveau stabilisiert wird und das heißt ja auch, dass der Beitragssatz nicht über Gebühr steigt. Und das ist genau für unsere Mitglieder und für viele andere Menschen in Deutschland essentiell und substanziell. Für die meisten Menschen in Deutschland ist beispielsweise das Thema Altersvorsorge durch betriebliche Altersvorsorge und private Altersvorsorge immer noch keine Option. Und deswegen ist die gesetzliche Rentenversicherung der zuverlässige Gradmesser, an dem wir uns orientieren müssen und müssen deswegen eben auch darauf achten, auf der einen Seite Generationengerechtigkeit durch ein hohes Rentenniveau, das mittel- und langfristig auf 53% steigen sollte, zu sichern und auf der anderen Seite aber auch darauf achten, die Rente so zu sichern, als dass für die Menschen, die im Arbeitsleben sind, wie für Frauen, deren Erwerbsbeteiligung zu erhöhen und auch die Menschen, die im Arbeitsleben sind, in die Lage zu versetzen, bis zum Renteneintrittsalter eben auch zu arbeiten. Auch das ist ein wichtiger Beitrag für die Generationengerechtigkeit.
Vielen Dank, Frau Bentele. Frau Machalet, bitte.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage geht an den DGB. Der Bundesrechnungshof hat ja hochgerechnet, dass bis 2045 das Ganze 500 Milliarden Euro kosten soll. Wie bewerten Sie das?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht sind solche Zahlen ein bisschen populistisch, um nicht zu sagen unseriös und aus eigentlich dem Bundesrechnungshof auch nicht angemessen. Weil wenn ich über 20 Jahre groß hochrechne, hat der Bundeshaushalt ein Gesamtvolumen von 15.000 Milliarden Euro, das Bruttoinlandsprodukt von 120.000 Milliarden Euro. Ich kann das noch 200 Jahre nach vorne rechnen, damit kann ich immer Schockmeldungen produzieren und habe keine Aussage getroffen. Und deswegen sind wir aus unserer Sicht diese Meldung scharf abzulehnen. Entschuldigung. Und wenn in dem gleichen Diskurs immer gesagt wird, es sei die teuerste Sozialreform des Jahrhunderts, ist immerhin gut, beim 25. Jahr des Jahrhunderts das schon zu wissen, die Sozialreform Anfang des Jahrhunderts, als das Rentenniveau gesenkt worden ist, bedeuten, dass die Arbeitnehmerinnen mindestens 7% ihres Bruttolohns einsparen müssten zusätzlich, damit sie das Sicherungsniveau halten können. Das ist ein Volumen von über 100 Milliarden Euro per annum, was die Beschäftigten zu zahlen haben. Das war die größte Sozialreform dieses Jahrhunderts bisher. Und insofern sollte man diese Größenordnung alles in einem Raum halten. Und am Ende wissen, eine gute Alterssicherung kostet uns immer Geld und kein Trick wird uns davon befreien.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Frau Mahalet.
Wir würden die in die nächste Runde mitnehmen.
Die Zeitgutschrift nehmen wir mit. Dann gehen wir zur Befragungsrunde der CDU/CSU. Herr Stracke, bitte.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an die Einzelsachverständigen Professor Börsch-Supan und Professor Werding. Wie bewerten Sie die Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48%? Erachten Sie diese für eine sinnvolle und nachhaltige Maßnahme, gerade mit dem Blick auf die Generationengerechtigkeit? Und handelt es sich um einen auch tragfähigen finanziellen Vorschlag, der damit einhergeht?
Zuerst Herr Börsch-Supan, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, Damen und Herren Abgeordnete. Also der demografische Wandel heißt, dass man nicht gleichzeitig Leistungs- und Beitragsstabilität haben will. Das heißt also, man muss irgendeine Art von Kompromiss zwischen den beiden finden. Und den hatte man eigentlich, so der Glaube der rot-grünen Koalition, unmittelbar nach 2001 gefunden, indem man sowohl ein bisschen Leistungsstabilität opfert, als auch ein bisschen Beitragsstabilität opfert. Die Einschätzung, die Herr Rosenthal vorhin gesagt hat, teile ich voll und ganz. Jetzt macht man eine Kehrtwendung und macht einseitig Leistungsstabilität auf Kosten der Beitragsstabilität. Das kann nicht generationengerecht sein, also auf Ihre Frage, Herr Stracke. Denn einseitig werden Steuern und Beiträge erhöht, und zwar massiv. Und diese Erhöhung heißt natürlich auch, dass langfristig dies kaum finanzierbar sein wird, einfach weil auch die Bundesmittel so viel im Haushalt verdrängen, dass das wiederum Rückwirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung hat, die wir zur Finanzierung der Rentenversicherung brauchen.
Dann Herr Werding bei Vizio, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete. Ich würde auch unterstreichen, dass eine Stabilisierung des Sicherungsniveaus im Prinzip ein begründbares, ein ehrenwertes Ziel ist. Nur, dass man sich klar machen muss, und das ist in den Antworten der vorigen Sachverständigen aus meiner Sicht noch nicht deutlich genug geworden, mit welcher Gewalt der demografische Alterungsprozess unser Alterssicherungssystem und eben insbesondere die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung jetzt erfasst. Und angesichts dessen ist dann diese Politik ja im Grunde eine Umwertung der Werte in dem Sinne, dass man das Ziel, stabile Sicherungsniveaus zu gewährleisten, hier zum einzigen Instrument macht. Alle anderen Anpassungen werden weitestgehend ausgeschlossen. Es gibt die Unterstützung durch das Generationenkapital, das ist richtig. Aber ansonsten bedeutet es einfach zwangsläufig, dass die Beitragssätze, die sowieso in den nächsten Jahren und Jahrzehnten pausenlos steigen, umso stärker ansteigen müssen. Und da kommen eben doch Belastungen zusammen, die hier vorher verniedlicht worden sind.
Herr Stracke, bitte.
Herr Professor Werding, könnten Sie noch mal bewerten, was die Aussage des Sachverständigen Schäfer angeht, der gemeint hat, dass die zusätzlichen Lasten für Beitragszahler und Steuerzahler doch eher wenig beachtlich seien?
Herr Professor Werding, bitte.
Dankeschön. Es ist völlig richtig, was Herr Schäfer sagt, dass man mit Zahlen, absoluten Zahlen über längere Zeiträume in die Zukunft ein bisschen vorsichtig sein muss. Wenn man die irgendwie für sich genommen betrachtet und dann einfach addiert, kommen tatsächlich monströse Werte raus. Aber der Effekt dieser Stabilisierung der Halteslinie entfaltet sich ja in dem Maße über die nächsten Jahre, wie das Sicherungsniveau ohne Haltelinie unter 48% sinken würde. Und es sind vorn im Gesetzentwurf sehr anschauliche Berechnungen dazu, die auch in der Größenordnung durchaus belastbar sind, was das für Auswirkungen hat. Wir haben am Ende des Prozesses, der da betrachtet wird, jährliche Effekte ja, von 50 Milliarden. Da kann man fragen, ist das viel, ist das wenig? Es sind 7% der Rentenausgaben dieses Jahres. Und das ist ein ganz erheblicher Effekt, der eben auch zu entsprechenden Mehrbelastungen derer führt, die das finanzieren müssen. Also Vorsicht mit Zahlen, aber die Zahlen sind eigentlich aussagekräftig und warnen uns, jetzt diesen Vorschlag hier zu befürworten.
Vielen Dank, Herr Stracke, bitte.
Meine Frage richtet sich an den Bundesrechnungshof. Herr Weinert, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme beschwören Sie eine Gefahr der Überlastung des Bundes durch den Finanzbedarf, den die Rentenversicherung auslöst. Könnten Sie diese Überlastungsgefahr etwas näher darstellen?
Herr Weinert, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, für die Frage. Das Gesetz ist ja sehr transparent, was die Zahlen anbetrifft. Also jeder, der dieses Gesetz beschließt, weiß, was auf uns zukommen wird, wenn es beschlossen ist. Und insofern kann man auch sagen, dass die Schockmeldung, die der BAH verbreitet, sich ja direkt aus dem Gesetz ergibt. Wir haben das ja nur kumuliert. Das sind die Zahlen, die im Gesetzentwurf drin sind. Und wir haben sie nur zusammengerechnet. So, die Überlastung des Bundeshaushalts. Das Problem bei dieser Schockmeldung ist ja, dass man sich fragen muss, warum machen wir das? Und begründet wird es ja mit dem Vertrauen und mit der Verlässlichkeit, aber eben auch mit Finanzierbarkeit und Vertretbarkeit. Und wir bezweifeln die Finanzierbarkeit und auch die Vertretbarkeit dieser enormen Kosten, weil auch das ergibt sich ja direkt aus dem Entwurf, der Beitragssatz in den Jahren, also Mitte 2035 steigen wird auf über 22%. So, wir haben jetzt im 154 Absatz 3 eine Belastungsgrenze aufgeführt von diesen 22%. Und wenn die erreicht werden bis 2030, muss die Bundesregierung der gesetzgebenden Körperschaft Vorschläge machen, wie man darunter kommt. Wir beschließen das jetzt. Also entgegen dieser Regelung beschließen wir, dass wir über 22% gehen und können ja gar nichts mehr vorschlagen, weil wenn wir das jetzt hier haben, dieses Gesetz, dann steht es fest. Das Zweite ist, 22% Beitragssatz heißt auch höhere Bundesmittel. Und weil der Fortschreibungsmechanismus des 2013 ist ja auch an den Beitragssatz gekoppelt. Höhere Bundesmittel halte ich jetzt schon für problematisch, weil der Haushaltsgesetzgeber ja jetzt schon, schon Schluss? Genau, das ist ja so eine wichtige Frage, ist ja ganz zentral, weil der Haushaltsgesetzgeber ja jetzt schon gesagt hat, das ist eigentlich zu viel, was wir zahlen. Er hat den Bundeszuschuss gekürzt um 6,8 Milliarden. Er hat die Sonderzahlung aufgehoben und er hat bei der Abschaffung der Minderungsbeträge, die richtig sind, weil sie gegen das Gesetz verstoßen haben im Vollzug, deswegen haben wir das nur kritisiert, hat er auch noch mal 4,5 Milliarden.
Vielen Dank. Ein Geheimtipp, da oben gibt es eine Uhr und das war eine Minute 17 länger, die ziehen wir in der nächsten Runde bei der CDU-CSU ab. Die Fraktion der Grünen kommen, Kurt. Wir müssen wissen,
wie viel. Markus Kurt, ja. Ich habe eine Frage an Frau Kruse. Frau Kruse, Sie sind ja ausgewiesene Expertin bei der Anlage großer Vermögen. Sie arbeiten für den APG Pensionsfonds in den Niederlanden, der fast 600 Milliarden Euro für seine Kundinnen und Kunden verwaltet. Und dieser APG-Fonds, APG Asset Management, gilt als Vorreiter auf dem Gebiet Sustainable Finance, nur um mal den Kontext zu nennen. Meine Frage, warum investieren Sie eigentlich bei APG Asset Management nachhaltig? Welche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen Sie und wie wird sie umgesetzt? Kurzum, was braucht es, um einen Pensionsfonds finanziell erfolgreich und gleichzeitig nachhaltig auszurichten?
Die Frage war an die Frau Professorin Kruse, gell? Jawohl, Frau Kruse, bitteschön.
Gut, herzlichen Dank, Vorsitzender. Ja, wir sind ja ein treuhänderischer Vermögensverwalter für niederländische Pensionsfonds, die uns den Auftrag geben, die Assets in ihrem Namen zu verwalten und die eine klare Investitionspolitik definiert haben, die sowohl Finanz- als auch Nachhaltigkeitsziele umfasst. Sie haben Überzeugungen definiert, sogenannte Investments Beliefs, die sich auch auf dieses Thema beziehen. Und wir implementieren es in ihrem Namen. Die Ansätze, die dabei hantiert werden, sind zum einen Ausschlusskriterien, deutlich zu sagen, was man nicht im Portfolio haben möchte, dann aber auch wiederum sogenannte Einschlusskriterien, wo ganz klar ausgesprochen wird und definiert wird, welchen Kriterien Investitionen, die in das Portfolio kommen, entsprechen müssen. Und dies ist sowohl zutreffend auf börsennotierte als auch auf nicht börsennotierte Investitionen. Somit haben Maßnahmen wie die Stimmrechtsabgabe, der Dialog mit Unternehmen eine wichtige Rolle. Aber es wurden auch ganz deutlich Investitionsziele definiert, zum Beispiel ein bestimmter Beitrag, der investiert wird in Investitionen, die Lösungen darstellen zu den sogenannten Sustainable Development Goals oder die an erneuerbare Energien oder andere Klimaziele gekoppelt sind. Unsere Investitionsperformance ist gut und unsere eigene Zielsetzung ist auch, dass wir sowohl unsere Pensionsfonds die Möglichkeit geben, dass sie bezahlbare Renten auszahlen können, und dass die Teilnehmer in eine nachhaltige Welt, dass sich sozusagen in Pension begeben können. Und damit, wir berichten sowohl über unsere finanzielle Performance und als auch die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele, die formuliert wurden.
Vielen Dank,
Herr Kurz. Ich kann nicht sehen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel.
Herr Kurz, bitte.
Ja, noch eine Nachfrage oder Nachfragen noch an Frau Kruse. Also es wird ja in der Diskussion immer befürchtet, wenn man nach Nachhaltigkeitskriterien anlegt und die dann auch noch konkret beschreibt, dass die finanzielle Performance darunter leidet. Können Sie das bestätigen? Wie schneiden Sie als Asset Managerin ab?
Frau Kruse, bitte.
Ja, also man kann, es ist wirklich sehr wichtig, dass ganz klare Zielsetzungen und Mandate formuliert werden und dass auch die Flexibilität besteht, dass man jeweils den ausgewählten Ansatz beständig wieder genau unter die Lupe nimmt, um eventuell Anpassungen vorzunehmen. Je nachdem, wie man das anpackt, kann es Auswirkungen auf die Performance haben, negativ sowohl als positiv. Daher ist eine ausreichende Expertise und eine wohlüberlegte Strategie besonders wichtig bei diesem Thema. Also es hängt davon ab, wie es zusammengestellt und aufgesetzt wird. Und da gibt es natürlich im Markt verschiedene Ansätze, die verfolgt werden und ein ganzes Spektrum. Und das müsste man sehr gut durchdenken, tun ja unsere Kunden und wir auch, wie man das dann genau formuliert und auch implementiert und es einer beständigen Revision unterzieht.
Danke, Herr Kurt, bitte.
Ja, vielen Dank. Weil Frau Kruse leider um 16 Uhr weg muss, noch eine Frage bitte an Claudia Kruse. Jetzt ist ja in dem vorliegenden Gesetzentwurf für das Generationenkapital das Thema Nachhaltigkeit relativ allgemein und weit gefasst. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie es für zielführender halten, wenn man sich an möglichst konkreten Zielen orientiert, also die von Ihnen genannten Ausschluss-, Einschlusskriterien, Investitionstitel und orientieren Sie sich bei der Zielfindung oder Zielbeschreibung, würden Sie es für sinnvoll halten, da zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel und das Pariser Klimaschutzabkommen mit einzubeziehen und auch die Frage von sozial verantwortlichen Investitionsleitplanken, etwa angelehnt an das Lieferkettengesetz?
Frau Kruse mit 35 Sekunden. Nehmen wir die nächste Runde mit. Also Sie haben alle Zeit der Welt.
Ich möchte mich hier nicht spezifisch darauf beziehen, wie das Generationskapital eingerichtet werden soll, weil das Wichtigste ist, auch nach europäischer Gesetzgebung fallen wir zumindest Beispiel unter SFDR, dass man ganz eindeutig die Nachhaltigkeitspräferenzen derer, in dessen Namen man investiert, definiert und daran und danach handelt. Aus unserer Erfahrung ist es sehr von Vorteil, wenn Mandate und Zielsetzungen ganz deutlich definiert werden. Und unsere Kunden haben sich auch Klimaziele gesetzt, die in Einklang stehen mit internationalen Vereinbarungen.
Vielen Dank. Wir gehen in die nächste Runde. Das ist die der AfD. Frau Schielke-Ziesing, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an den Bundesrechnungshof. In Ihrer Stellungnahme rügen Sie die verletzte Generationengerechtigkeit und messen diese mit der Veränderung der impliziten Rendite. Können Sie uns dieses Messinstrument und das Ergebnis für das Rentenpaket 2 kurz darstellen?
Vielen Dank, Herr Weinert.
Ja, ich versuche kurz, das ist aber natürlich bei dem Thema ganz schwierig. Wir haben diese hohen Ausgaben. Wir haben als Begründung die Begriffe Vertrauen und Verlässlichkeit, Vertrauen in die Verlässlichkeit. Und das betrifft natürlich dann auch die Generationengerechtigkeit. Das heißt also, die jungen Menschen müssen ja auch darauf vertrauen können, dass dieses Rentenpaket 2 verlässlich ist. Und wir argumentieren jetzt immer mit den höheren Renten. So steht es ja auch im Gesetzentwurf. Wir müssen natürlich aber auch darüber nachdenken, was eingezahlt wird, also die Beiträge. Und das, was wir jetzt gemacht haben, diese implizite Rendite zu berechnen, ist eigentlich ja ein gängiges Instrument, dass ich alle Einzahlungen nehme und alle Auszahlungen und dass ich halt den Zinssatz bilde, der aus den Zahlungsströmen einen gleichen Barwert macht und dann habe ich die Rendite. Wir haben, da das immer sehr streitig ist, wie die absolute Rendite ist, das nur als Status Quo-Wert genommen, um eine Vergleichsrechnung zu machen und haben eben verglichen den Status Quo mit dem Rentenpaket 2 mit und ohne Generationenkapital. Das ganz kurz zur Methodik. Das Ergebnis ist jetzt für uns relativ eindeutig. Also selbstverständlich profitieren die Rentner, weil die Renten höher sind. Und es profitieren insbesondere die Babyboomer, weil die einen relativ kurzen Zeitraum haben der erhöhten Beiträge, aber profitieren eben Mitte der 30er Jahre von diesem höheren Rentenniveau. Und das merken die richtig. Dann geht es langsam wieder runter. Und also Verlierer dieses Rentenpakets sind dann die ganz jungen Generationen mit Generationenkapital ab 2020 und ohne ab 2009. Das sind die, die die Schulden halt zurückzahlen müssen. Also ich bitte auch alle Vorsicht bei dieser Berechnung. Es ist jetzt nur mal für uns ein Indiz, weil es fehlt in diesem Gesetzentwurf, dass man sich auch mit der jüngeren Generation da auseinandersetzt. Man müsste auch hier noch genauer rechnen, weil wir natürlich jetzt nur die Beiträge berücksichtigt haben und nicht die Steuerzahlung, die ja auch wesentlich höher werden. Genau. Das war's.
Vielen Dank, Frau Schilke-Ziesing, bitte.
Vielen Dank erstmal. Meine nächste Frage geht an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Da geht es auch wieder um die Generationengerechtigkeit. Wie wird die junge Generation durch die vorgesehenen Beitragssatzerhöhungen gegenüber Rentnern und rentennahen Beitragszahlern belastet? Für einen Rentenpunkt müssen ja künftig deutlich höhere Beiträge als bislang gezahlt werden. Inwiefern lässt sich das mit der Generationengerechtigkeit vereinbaren?
Vielen Dank. Herr Fassauer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, die Generationengerechtigkeit ist natürlich ein sehr politischer Begriff, der natürlich ganz vielfältig ist. Und man kann, glaube ich, zu nichts sagen, das ist gerecht oder das ist ungerecht. Was wir können bei der Rentenversicherung ist, die Auswirkungen zeigen von Maßnahmen. Was bedeutet es für den Beitragssatz? Was bedeutet es für das Leistungsniveau? Und deswegen können wir sagen, wer profitiert in dem Sinne wie davon, ob es gerecht ist oder nicht. Ich glaube, das ist dann im Einzelnen überlassen. Es liegt natürlich auch sehr stark an den Annahmen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, die man darunter hält und die Annahmen, die getroffen werden, womit die Berechnungen auch durchgeführt werden. Und ich glaube, was in dem Zusammenhang für uns wichtig ist, dass wir schon sagen können, dass seit einem halben Jahrhundert rund der Beitragssatz im schmalen Intervall unterwegs ist zwischen 18 und 20%, dass wir bisher es immer geschafft haben, den demografischen Wandel, den wir schon haben, so zu gestalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den wirklich gestalten können, dass sich alle Beteiligten auch gut aufgehoben fühlen. Und ich glaube, das ist wichtig. Deswegen sehen Sie es uns nach, dass wir nicht sagen können, das ist generationengerecht oder das ist nicht generationengerecht. Wir können nur sagen, was es für Auswirkungen hat.
Vielen Dank, Frau Schilke-Ziesing, bitte.
Meine nächste Frage geht an die Vertreter des KENFU. Über Anlagenpolitik wurde ja gerade schon von den Grünen gesprochen. Und als Fachexpertin für renditestarke Investments empfehlen Sie in Ihrer Stellungnahme die Berücksichtigung von ESG-Kriterien des CO2-Ausstoßes und des CO2-Ausstoßes. Dies kann jedoch zulasten der Rendite gehen. Wie hoch wäre dann der Renditeverlust? Können Sie das irgendwo abschätzen? Wie vereinbaren Sie diese Empfehlung mit Ihrer Expertise für renditestarke Anlagen?
Vielen Dank. Frau Mikusch, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage. Der KENFU legt auch seit vielen Jahren nachhaltig an, aber ist ein renditeorientierter Ansatz. Und ich glaube, der unterscheidet sich gar nicht so groß von den Frau Kruse geschildert hat. Wir legen hier, haben verschiedene Kriterien. Wir verfolgen internationale Standards. Wir gehen nach den Kriterien E, S und G, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Und gerade diese Kriterien entsprechen ja auch einem langfristigen Unternehmenserfolg. Ja, wenn ein Unternehmen schlecht mit seiner Umwelt umgeht, soziale Themen nicht beachtet oder eine schlechte Unternehmensführung hat, dann kann das Ergebnis dieses Unternehmens auch nicht langfristig zufriedenstellend sein. Deshalb ist es für uns wichtig, hier auch Nachhaltigkeitskriterien zu verfolgen. Wir verfolgen auch die Pariser Klimaziele. All das haben wir in unseren Anlagerichtlinien festgelegt und sind damit, um sie auch nachweislich zu verankern, sind wir Mitglied weltweit als erster Staatsfonds der von den Vereinten Nationen gegründeten Net Zero Asset Owner Alliance. Das sind 89 Mitglieder mit einem Volumen von 9 Billionen Euro. Und von daher sehen wir keine, so wie wir das umsetzen, renditeorientiert, keinen Performance-Nachteil bei unseren Anlagen.
Vielen Dank. Wir kommen in die Beratungsrunde der FDP. Frau Schulz, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Gunkel von der BDA. Herr Gunkel, im Koalitionsvertrag haben wir festgehalten, dass die Festschreibung des Rentenniveaus generationengerecht abgesichert sein soll. Wird der Entwurf des Rentenpakets dem Ganzen gerecht? Denn was bedeutet das Rentenpaket für die Ausgabenentwicklung in der deutschen Rentenversicherung? Vor allem, wann steigen die Ausgaben besonders? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, brauchen wir gegebenenfalls eine Anpassung des Eckrentners? Und inwieweit können die rentenpolitischen Maßnahmen, die ja auch in der Wachstumsinitiative zur finanziellen Entlastung führen soll, wirklich zu einer finanziellen Entlastung in der Rentenversicherung führen?
Vielen Dank, Frau Schulz. Herr Gunkel, bitte.
Ja, vielen Dank. Das waren eine ganze Menge Fragen. Ich fange mit der ersten an. Ist das Rentenpaket 2 generationengerecht? Das Rentenpaket 2 nimmt einseitig Partei für die Generation der Rentner, denn für sie wird das Rentenniveau dauerhaft festgeschrieben, wohingegen die bislang geltende Haltelinie für die Beitragszahler aufgegeben wird. Der Beitragssatz kann unbegrenzt steigen. Deshalb halten wir das Rentenpaket nicht für generationengerecht. Die Kostenbelastung wird insbesondere in den Jahren ab 2029 eintreten. In den Jahren davor sind die Auswirkungen noch begrenzt, weil das Rentenniveau auch so im Bereich von 48% liegen würde. Dann aber steigt die Kostenbelastung ganz gewaltig an. 2035 werden die Mehrausgaben dann schon bei 28 Milliarden Euro liegen und im Jahr 2045 bei 47 Milliarden Euro. Ein Gesetz dieser Größenordnung mit einer solch großen Kostenwirkung für die Beitrags- bzw. Steuerbelastung hat es in dieser Legislaturperiode und auch in diesem Jahrhundert noch nicht gegeben. Jetzt die Frage, kann die Wachstumsinitiative etwas daran ändern? Wir sehen, dass die Bundesregierung in der Wachstumsinitiative einige Maßnahmen beschlossen hat, die für Ältere, die nach der Regelaltersgrenze noch weiter arbeiten wollen, die Beschäftigungschancen erhöht. Wir begrüßen insbesondere die vorgeschlagene Einschränkung des Vorbeschäftigungsverbots, die dazu führen kann, dass Arbeitgeber ehemalige Beschäftigte erleichtert einstellen. Allerdings, es ist ja gleichermaßen auch vorgesehen, dass die isolierten Arbeitgeberbeiträge, die für beschäftigte Rentner nach der Regelaltersgrenze gezahlt werden sollen, nicht mehr an die Rentenversicherung gehen. Und deshalb wird jede zusätzliche Beschäftigung von Rentnern, die nach der Regelaltersgrenze noch arbeiten, nicht zu einer Verbesserung der Finanzlage der Rentenversicherung führen, weil keine Beiträge weder vom Beschäftigten noch vom Arbeitgeber mehr an die Rentenversicherung gehen. Also die Wachstumsinitiative ist positiv, was die Beschäftigungswirkung betrifft, aber nicht positiv, sondern wegen der Auszahlung der Arbeitgeberbeiträge an die Beschäftigten, nicht mehr in die Rentenversicherung, für die Rentenversicherung. Insofern kann auch die Wachstumsinitiative nichts daran ändern, dass es beim Rentenpaket 2 eine Generationengerechtigkeit fehlt.
Frau Schulz, bitte.
Ja, darauf aufbauend geht meine nächste Frage an Professor Martin Werding. Es wird behauptet, dass auch die junge Generation vom Rentenpaket 2 profitieren wird, da das Rentenniveau auch für sie stabil bleibt. Mich würde interessieren, welche Generation profitiert am stärksten von der Festschreibung des Rentenniveaus und ab welcher Generation läuft diese Wirkung aus?
Herr Professor Werding, bitte.
Dankeschön. Vielen Dank für die Frage. Wir haben das Thema schon mehrfach gestreift, dass das Rentenpaket 2 natürlich auch Auswirkungen auf die jüngere Generation hat, die ihre Altersabsicherung ja verbessern gegenüber dem, was nach geltendem Recht an den 30, 40 Jahren zu erwarten wäre. Aber das ist im Grunde nicht der relevante Vergleich. Wir haben in unserer demografischen Situation im Grunde eine massive Anspannung im Umlageverfahren zu erwarten und müssen deshalb insgesamt mehrgleisig über verschiedene Säulen oder auch über eine kapitalgedeckte Komponente in der gesetzlichen Rentenversicherung nachdenken. Das tun wir ja auch ein Stück weit, bloß noch nicht genug. Und wenn man das dann sauber nebeneinander legt, stellt man eben sehr schnell fest, jüngere Generationen haben eigentlich kein Problem durch die demografische Alterung, wenn man ihnen die Mittel und die Zeit lässt, ergänzend vorzusorgen. Innerhalb von 20 oder mehr Jahren kommt da jederzeit mehr raus, als wir durch irgendeine Stärkung des Umlageverfahrens bewirken können. Ich habe relativ zugespitzte Berechnungen gemacht, die noch verfeinern, was der Kollege Ragnitz vom IFO-Institut schon vor ein paar Wochen vorgelegt hat. Es geht letzten Endes um einen Barwertvergleich oder ich habe verschiedene Formen der Vorsorge verglichen und gezeigt, mit gewissen Unsicherheiten, die man immer zugestehen muss, Annahmen, die man leicht anders treffen kann, dass die Altersgrenze zwischen denen, die per Saldo belastet werden durch das Reformpaket und denen, die begünstigt werden, ja irgendwo in den 40er Jahren der heutigen Bevölkerung liegt. Also ich habe spitz ausgerechnet, dass es die heute 46-Jährigen und Jüngeren sind, die belastet werden, die Älteren, die eher entlastet werden. Das kann man nicht auf die Goldwaage legen, aber so in dem Bereich zwischen 40 und 45, zwischen 45 und 50, pardon, müsste man diese Grenze ansetzen.
Vielen Dank, Frau Schulz, bitte.
Ja, dann noch eine Frage an Professor Werding, darauf bezogen, ob nicht individuelle Beitragskonten sinnvoller wären, um da eine finanzielle Stabilität dann aufzubauen. Und dann für Herrn Gunkel nochmal, danach im Anschluss die Frage zum Eckrentner.
Und das alles in 35 Sekunden. Herr Professor Werding, bitte.
Ja, ich mache es kurz. Also wir haben natürlich Formen der ergänzenden Vorsorge, wo individuelle Konten eigentlich das tragende Element sind im Generationenkapital. Um das ganz kurz zu sagen, ist es genau das, was im Grunde fehlt. Was die Wirkung dieses Generationenkapitals sehr unsicher macht, dazu trägt eben bei, dass es ein kollektiv gehaltener Kapitalstock ist, der niemandem gehört und eigentlich fast beliebig verteilt werden könnte.
Herr Gunkel, bitte.
Ja, es wäre sinnvoll, die Berechnung des Eckrentners anzupassen. Der Eckrentner wird heute noch wie vor Jahrzehnten so berechnet, als würde eine 45-jährige Erwerbsbiografie gelten. Dabei steigt das gesetzliche Rentenalter sowohl bei der Regelaltersgrenze als auch bei allen anderen Altersrenten. Wenn die Aussagekraft des Eckrentners erhalten bleiben soll, müsste hier eine Anpassung von 45 auf 47 Jahre erfolgen. Das hat auch bereits vor gut 20 Jahren so die Rürup-Kommission empfohlen. Diese Maßnahme ist überfällig.
Vielen Dank. Die Zeit geht in nächste Runde ab. Und Herr Matthias W. Birkwald sitzt im Zug und kommt jeden Moment hierher und hat gebeten, seinen Block nach hinten zu verschieben. Ich gehe davon aus, dass Sie da nichts dagegen haben, sodass wir zum BSW kommen. Herr Ulrich, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Heiser, Sie sind ja zugeschaltet. In Ihrer Stellungnahme sagen Sie ja, dass das Leistungsniveau der deutschen Rentenversicherung deutlich niedriger ist als in vergleichbaren internationalen Standards. Können Sie das noch mal darlegen? Und wir haben ja unser Antrag mit eingebracht nach einem österreichischen Rentenmodell. Das sollte man in Deutschland die Reformen angehen. Können Sie dazu auch was sagen?
Vielen Dank. Herr Heise, bitte. Herr Heise, Sie sagen bestimmt tolle Sachen, aber wir können Sie nicht hören.
Jetzt vielleicht.
Jetzt geht's. Ja, fangen Sie noch mal bitte
an. Prima. Okay. Ja, schönen Tag in die Runde. Ja, das österreichische Pensionssystem kann in seinen Grundzügen durchaus als Vorbild dienen. Es ist nämlich leistungsstark, es ist zuverlässig, sehr akzeptiert in der Gesellschaft und es ist finanzierbar. Das auch in absehbarer Zukunft. Und es ist dem deutschen Umlageverfahren mit staatlicher Ergänzungsleistung sehr ähnlich. Wir müssten, wenn wir es wollten, das Fundament unserer Rentenversicherung nicht völlig neu bauen. Die Leistungsstärke des österreichischen Systems zeigt sich in dem Rentenniveau und in den Renten, die 60-80% höher liegen als in Deutschland. Für männliche Durchschnittsrentner sind das über 500 Euro, 800 Euro sogar Unterschied. In Österreich gibt es armutsbekämpfende Aufstockungen zu Minirenten. Wer 15 Jahre eingezahlt hat, der erhält, ich muss jetzt nachlesen, 1218 Euro und das 14 Mal im Jahr. Wer 40 Jahre eingezahlt hat, bekommt 1583 Euro. Das sind also gewaltige Unterschiede zu unserem Mindestsicherungssystem. In Österreich gibt es mit der Pensionsharmonisierung, wie es da heißt, eine gemeinsame Rentenversicherung für alle Erwerbstätigen. Wir in Deutschland erhalten Altersversorgungssysteme mit mindestens vier völlig verschiedenen, unterschiedlichen Versorgungsleistungen. Zur Finanzierung, die österreichischen Renten werden mit einem Beitragssatz von 22,8% finanziert. Das ist seit 1989, also 35 Jahren, unverändert. Reichen die Beiträge nicht zur vollständigen Finanzierung der garantierten Rente aus, das ist der Regelfall, wird der Fehlbetrag automatisch aus Steuergeldern ausgeglichen. Und dann als letztes, die Österreicher geben 13,3% ihres Bruttoinlandsprodukts für Renten aus. In Deutschland sind es lediglich 10,3%. Wenn wir ebenfalls 13,3% ausgeben würden, wäre der Haushalt der deutschen Rentenversicherung 120 Milliarden Euro höher. Es ist für uns also Rentenzukunft, für die ich ja spreche, eine fundamentale gesellschaftliche Frage, was ist die Würde der älteren Menschen in Deutschland wert? Und darf es da unterschiedliche Maßstäbe geben?
Vielen Dank. Wir kommen in die Befragungsrunde der SPD. Herr Öl, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Kennforn, Frau Mikus. Ein großer Unterschied im Gesetzentwurf zum Kenfo ist ja, dass die Mitglieder des Bundestages nicht im Kuratorium vorgesehen sind. Vielleicht da meine ganz konkrete Frage auch als Haushaltsgesetzgeber. Gab es bisher jemals politische Einflussnahme seitens des Kuratoriums auf die Anlagestrategie des Kenfos? Und hat es da überhaupt jemals den Versuch einer politischen Einflussnahme gegeben?
Frau Mikus, bitte.
Ja, vielen Dank. Also ich kann mich jetzt auch nicht über mein Aufsichtsgremium hier beschweren. Aber natürlich ist das ganz normal, dass oft viele dran denken, da ist viel Geld und wir haben doch so eine tolle Investition. Und warum investiert ihr nicht da rein? Also in dem Fall wird mal gefragt, warum investiert ihr nicht in dieses oder jenes? Sag mal, ist das politische Einflussnahme? Ich weiß es nicht. Es ist einfach Interesse, dass man irgendetwas unterstützen möchte. Das passiert schon. Aber sonst kann ich mich an jetzt wirklich Fälle, wo man gezwungen wurde, nicht erinnern. Aber das darf das Kuratorium auch nicht. Und das ist auch nicht Auftrag des Kuratoriums, hier sich um Einzelinvestments zu kümmern.
Vielen Dank, Frau Mikusch, Herr Öl.
Ja, meine zweite Frage will sich dann an Frau Kruse richten. Sie hatten ja in Ihrer ersten Frage erläutert, welchen Regelungen Sie sich in den Niederlanden ausgesetzt sind oder welche dort gegeben sind. Sind die Ziele, sowohl die finanziellen Ziele als auch die nachhaltigen Ziele der niederländischen Regierung in Anlagekriterien verfasst oder ist dies fest im Gesetz verankert durch einen Parlamentsbeschluss? Und wie führen Sie dann die Revision, die ja bei der Nachhaltigkeit ja auch von Jahr zu Jahr stattfindet, durch? Ändern Sie dann, sage ich mal, die Anlagekriterien oder sollte das im Gesetz verankert sein, das Gesetz geändert werden?
Frau Kruse, bitte. Frau Kruse?
Frau Kruse ist nicht mehr da, das hatte sie ja vorher gesagt.
16 Uhr hat es geheißen. Wir sind noch lang dahinter. Dann, weil wir sind jetzt von 16 Uhr ausgegangen. Okay, dann.
Ja, aber dann möchten wir gerne die Frage.
Ja, dann, ja, natürlich. Dann bitte schon noch einmal die Frage. Ja, an jemand anders, wie die Frau Kruse.
Ja, das war jetzt eine spezifische Frage an Frau Kruse. Ich glaube, kein anderer Sachverständiger kennt sich so gut mit dem niederländischen Recht aus. Dann vielleicht noch mal eine Frage an Frau Mikus. Sie hatten in der letzten Woche ein Interview gegeben, in dem Sie sagen, dass das Gesetz spätestens Anfang Dezember beschlossen sein muss, damit die Anlage die auch in diesem Jahr angegangen werden kann, der Aufbau des Generationenkapitals, also ausgefertigt im Bundesgesetzblatt. Was bedeutet denn eine mögliche Verzögerung für das Generationenkapital und speziell für den Aufbau des Generationenkapitals und der zukünftigen Erträge, mit denen wir ab Mitte der 30er Jahre die gesetzliche Rente unterstützen wollen?
Frau Mikus, bitte.
Vielen Dank. Damit verschiebt sich eben wieder der gesamte Aufbau und vor allem sind ja 12 Milliarden im Bundeshaushalt vorgesehen und die würden dann wieder entfallen. Also die müssten neu wieder beantragt werden. Und wir erleben ja auch, wie lange diese Prozesse sind. Wir hätten ja beispielsweise schon letztes Jahr anfangen können, aber die Prozesse dauern sehr lange und sie verlieren wirklich an Rendite. In diesem Jahr kann man sagen, hätten wir letztes Jahr angelegt, ich kann es jetzt nicht Zukunft sagen, aber hätten wir letztes Jahr angelegt, sind uns dieses Jahr allein auf der Aktienseite über 10% entgangen.
Herr Öl, ja. Bitte schön. Frau Machalet.
Ja, meine Frage geht an Professor Hasselhorn. Die Wachstumsinitiative ist ja auch schon angesprochen worden. Die Frage, welche Erkenntnisse haben Sie aus den Studien? Was braucht es, damit Menschen gerne länger arbeiten? Und wie ist insbesondere auch die Rolle und der Einfluss der Arbeitgeber zu sehen?
Herr Hasselhorn, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete. Also die Ergebnisse, auf die ich mich beziehe, die entstammen der einer großen Kohortenstudie. Wir verfolgen seit 2011 die Babyboomer auf ihrem Weg vom Arbeitsleben in den Ruhestand. Und die ersten haben jetzt auch schon den frühen Ruhestand erreicht. Und wir finden nach wie vor, dass unter den Babyboomern eine ausgeprägte Kultur des Frühausstiegs herrscht. Das heißt, nur die wenigsten Babyboomer wollen tatsächlich bis zur Regelaltersgrenze arbeiten. Das sind 15%. Und die allermeisten wollen frühzeitig ausscheiden. Das sind also 2/3 wollen vor dem 65. Lebensjahr ausscheiden. Etwa 40% meinen, bis zur Regelaltersgrenze arbeiten zu können. Unsere Ergebnisse zeigen aber nicht nur, dass die Leute frühzeitig aussteigen wollen, sondern sie können sich dies auch oft leisten. Die Hälfte kann sich einen vorzeitigen Austritt leisten. Und zum Beispiel die 19%, die ihn sich besonders gut leisten können, planen besonders früh in den Ruhestand zu gehen. Und zwar 1,5 Jahre später als die 27%, die sich einen frühen Ausstieg überhaupt nicht leisten können. Und dieser Indikator planen ist auch der Indikator, der am ehesten mit dem realen Erwerbsausstieg gleichzusetzen ist. Das heißt, finanzielle Anreize werden möglicherweise dazu führen, dass die mit einem geringen Einkommen vor allem etwas besser abgesichert sind und vielleicht dann auch möglicherweise nicht ganz so lange arbeiten werden. Aber diese anderen besonders leistungsstarken Babyboomer oder finanziell gut ausgestatteten Babyboomer wird man mit finanziellen Anreizen wahrscheinlich relativ schlecht halten können. Was wir schlussfolgern aus unseren Ergebnissen, das können wir aber auch auf weitere Ergebnisse stützen, dass es gelingen muss, die Babyboomer dazu zu bringen, dass sie tatsächlich länger arbeiten wollen. Das heißt, die Arbeit als auch ein Grund, als ein Teil des Problems, warum Menschen frühzeitig ausscheiden, ist auch gleichzeitig ein Teil der Lösung dieses Problems. Die Arbeit muss nicht nur gut sein, sondern sie muss tatsächlich attraktiv werden. Attraktiv ist sie dann, wenn sie den Älteren mehr Handlungsspielraum gibt, sowohl in Bezug auf die Tätigkeiten, aber möglicherweise, das weisen auch Ergebnisse darauf hin, in Bezug auf Arbeitszeitregelungen. Zweitens, geringere körperliche Belastungen für die älteren Beschäftigten geben Fall. Wir zeigen auch einen positiven Einfluss der Gesundheitskultur, aber insbesondere brauchen wir, und da kann man die Betriebe wirklich nicht aus der Pflicht nehmen, eine individuell ausgeprägte gute Führung und auch Wertschätzung in den Unternehmen.
Vielen Dank, Herr Witzegger, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Frau Mikus vom KENFO. Im Kuratorium des KENFO sind ja neben den Vertretern des Bundesministeriums auch Vertreter aller Fraktionen des Deutschen Bundestages. Das ist jetzt bei der Stiftung Generationenkapital nicht vorgesehen. Gibt es aus Ihrer Sicht einen sachlichen Grund dafür, was dagegen spricht, Bundestagsabgeordnete mit in das Aufsichtsratsgremium zu geben?
Frau Mikus, bitte.
Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe vom KENFO oder dann vom Generationenkapital über das Aufsichtsgremium hier zu bestimmen oder die Einflussnahme zu üben. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, es geht einfach um eine schlanke Organisation zu haben. Sie müssen sich vorstellen, der KENFO hat ein Kuratorium aus 3 Ministerien, jeweils 4 Mitarbeiter, hochrangige Beamte werden dort geschickt. Und aus dem Deutschen Bundestag, alle im Bundestag vertretenen Parteien schicken Vertreter, das sind noch mal 11. Und hat eine hohe Komplexität zu vielen Themen und zur Diskussion. Ich hoffe, das können Sie gut nachvollziehen.
Herr Witzegger, bitte schön.
Ich würde gerne noch mal nachfragen, da die Stiftung Generationenkapital ja am Ende des Tages Geld an die deutsche Rentenversicherung überweisen soll ab dem Jahr 2036, spreche aus Ihrer Sicht etwas dagegen, eine ähnliche Konstruktion wie bei der deutschen Rentenversicherung zu übernehmen, dass die Sozialpartner Mitglied im Aufsichtsratsgremium sind?
Ikus, bitte.
Das muss dann das Gesetz regeln. Und ich kann da wirklich nichts zu sagen. Wir sind... Es ist gut, wenn Sie ein schlankes Kuratorium haben. Ich denke natürlich, Know-how ist da ganz, ganz wichtig. Das haben wir im Moment weniger, sondern alle Teilnehmer, auch aus den Ministerien, sind nicht unbedingt sehr tief in dem Thema der Kapitalanlage. Deshalb wäre es gut, je mehr Know-how, desto besser in ein Kuratorium kommt.
Herr Wittegger, bitte.
Mikrofon streikt. Dann hätte ich gerne, vielen Dank, noch mal eine Nachfrage an Herrn Professor Werding. Das Gesetz sieht ja vor, dass durch die Haltelinie 48% die Rentenbeiträge steigen werden und die Überweisung durch das Generationenkapital am Ende die Rentenversicherungsbeiträge ein bisschen wieder senken soll. Wäre es aus Ihrer Sicht nicht sinnvoller, wenn man sowieso schon bereit ist, die Rentenversicherungsbeiträge zu erhöhen, diese Erhöhung direkt in eine kapitalgebundene, individuell geführte Altersvorsorge zu stecken? Und könnte man damit dann auch das Ziel 48% Rentenniveau erreichen?
Herr Werding, bitte.
Ja, vielen Dank. Das ist eine extrem spannende Frage, weil sie im Grunde genau die unterschiedlichen Charakteristika von Umlage und Kapitaldeckung berührt. Nicht in einem Umlagesystem können Sie jeden Beitragseuro, den Sie jetzt einnehmen, sofort wieder ausgeben. In einem kapitalgedeckten System müssen Sie ein bisschen warten. Dann kommen Zinseszinseffekte zum Tragen und Ähnliches mehr. Ich habe eine Rechnung gemacht, wo ich gezeigt habe, wie bestimmte Altersgruppen gewinnen oder verlieren, wenn sie eben im Umlagesystem anlegen müssen, statt genau dieselben Beträge auf dem Kapitalmarkt in einer gut gemachten, nach internationalen Standards gestalteten kapitalgedeckten Vorsorge anzulegen. Ob man jetzt in so kurzer Zeit exakt denselben zusätzlichen Sicherungseffekt bekommen könnte, wie wir mit dem Generationenkapital oder überhaupt mit der Haltelinie haben, rein auf Basis von Kapitaldeckung müsste man durchrechnen. Ich wäre da skeptisch. Aber im Grunde ist es die Art und Weise, wie man denken muss. Und wie man im Grunde auch schauen muss, dass man jüngeren Generationen den Freiraum lässt, ergänzend vorzusorgen, um das Demografieproblem bei der Altersvorsorge zu überwinden. Und im Übergang muss man schauen, wie man das Sicherungsniveau so für große Gruppen der Rentnerinnen und Rentner stabilisieren kann, dass aber die Kosten nicht einfach nur bei den Jungen hängen bleiben.
Vielen Dank, Herr Wittegger, bitte.
Herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage an den Herrn Weinert vom Bundesrechnungshof. Zum einen haben Sie in Ihrem Bericht geschrieben, dass die Aufnahme von 366 Milliarden zusätzlicher Schulden für das Generationenkapital die Kreditwürdigkeit des Bundes negativ beeinflussen können. Können Sie uns noch mal darlegen, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen? Und gibt es irgendein Szenario aus Ihrer Sicht, nach der diese Schuldenaufnahme in irgendeiner Form schuldenbremsenrelevant sein könnte?
Vielen Dank, Herr Weinert, bitte.
Also wir sehen derzeit kein Problem, was das Rating anbetrifft mit den 366 Milliarden. Diese 366 Milliarden sind natürlich jetzt gemessen an der derzeitigen Gesamtstaatsverschuldung von 1,6 Billionen Euro des Bundes viel, aber das ist ja erst 2045, kommt es hier erst zum Zuge, die 366 Milliarden. Deswegen sehen wir da jetzt kein Problem drin. Das ist eher eine Geschichte, dass man im Auge behalten muss, den europäischen wird hier Stabilitäts- und Wachstumspakt. Da muss man natürlich gucken, weil die Ausgaben ja den Bruttoschuldenstand erhöhen. Bezogen auf die finanzielle Transaktion gibt es, das ist ja streitig, ob die finanzielle Transaktion nicht möglicherweise in Fällen Umgehung der Schuldenbremse sind. Das würde ich jetzt hier nicht so in den Vordergrund stellen, weil es ja tatsächlich hier nicht um den Vermögensverzehr geht, sondern wir wollen ja mit diesem Vermögen arbeiten. Das basiert ja alles auf diesem Vermögen. Und die Kriterien, die so genannt werden und sagen, das ist eine Umgehung der Schuldenbremse, die treffen ja hier jetzt nicht so zu. Das ist ja in der Tat nicht auf Vermögensverzehr ausgelegt.
Vielen Dank. Nehmen wir die nächste Runde mit. Dann gehen wir zur Runde der Grünen. Herr Kurt, bitte.
Ja, ich habe jetzt eine Frage an Dr. Fasshauer von der Deutschen Rentenversicherung. Wir haben ja jetzt gerade von Herrn Wittegger gehört, den Vorschlag, Beitragsmittel in private Vorsorge zu stecken. Das gibt es ja auch sonst im öffentlichen, im politischen Raum. Der Vorschlag etwa schon ein bisschen älter, auch von Herrn Vogel, Beitragsmittel zum Aufbau des Generationenkapitals zu verwenden. Also angesichts dieses Diskussionsstrangs, halten Sie das für sinnvoll, noch einmal zusätzlich explizit die Verwendung von Beitragsmitteln auszuschließen? Was halten Sie von der Diskussion eigentlich überhaupt, Beitragsmittel der gesetzlichen Rentenversicherung am Kapitalmarkt anzulegen, auch gerade mit Blick auf die symbolische und psychologische Bedeutung für die Versicherten?
Herr Fasshauer, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Kurt, für die Frage. Ich kann es relativ kurz machen. Wir lehnen es ab, Beitragsmittel zur Rentenversicherung am Kapitalmarkt anzulegen. und zwar ziemlich grundlegend, weil wir sagen, die Beitragsmittel zur gesetzlichen Rentenversicherung sind eben Beitragsmittel für eine umlagefinanzierte Alterssicherung. Und vor dem Hintergrund passt es nicht und beißt es sich, wenn es dann für Kapitalmarktanlageprodukte verwendet werden würde.
Vielen Dank. Herr Kurt, bitte.
Eine Frage an Deutsche Rentenversicherung, DGB und wenn es zeitlich geht, auch noch gerne BDA. Und zwar ist die Frage, ist es denkbar, dass das absinkende Niveau, sollten wir die Stabilisierung nicht beschließen, über privates Ansparen ausgeglichen werden kann? Und zwar speziell im Hinblick auf erstens die Sparfähigkeit im unteren Lohnbereich, zweitens die Beteiligung der Arbeitgeber und drittens die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos, weil wir ja wissen, dass viele Produkte dann auch jetzt ist ja neue Lebensalterbegrenzung haben und Ähnliches ist ja jetzt in Diskussion im Referentenentwurf für die private Altersvorsorge. Also kann man das über privates Sparen ausgleichen unter dem Gesichtspunkt Sparfähigkeit, Arbeitgeberbeteiligung, Langlebigkeitsrisiko? Danke.
Herr Fassauer?
Da habe ich natürlich die Chance zu gucken, ob der DGB und die BDA auch noch zu Wort kommen. Aber wir werden natürlich allen die Gelegenheit geben. Deswegen von meiner Seite aus in Kürze. Naja, theoretisch ist es natürlich möglich. Das ist völlig klar. Es ist dann möglich, wenn entsprechend außerhalb der Rentenversicherung entsprechend die Zusatzvorsorge verbreitet ist und auch entsprechend, ich denke mal, ein hoher Anreiz ist oder sogar im Zweifel ein Obligatorium besteht. Dann ist es natürlich möglich, dass ich auf das gleiche Niveau komme. Vor dem Hintergrund kann ich aber nur sagen, dass natürlich dann wichtig ist, was abgesichert wird. Die biometrischen Risiken sind angesprochen. Die Sparfähigkeit ist die Frage, aber eben auch die Langlebigkeit. Und für uns als gesetzliche Rentenversicherung ist es selbstverständlich, dass ein Altersvorsorgeprodukt die Langlebigkeit absichert. Es kann nicht auf zeitlich begrenzt sein, sondern die Alterssicherung, die geht nun mal bis zum letzten Atemzug. Deswegen heißt es auch Alterssicherung. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, weil Sie auch Bezug genommen haben auf die Überlegungen auf andere in einem parallelen Gesetzgebungsverfahren, ist uns das ganz wichtig, dass wir das hier noch mal betonen. Also von daher wichtig ist die Verbreitung und dass eben auch entsprechend es getan wird, dass auch vorgesorgt wird. Und lassen Sie mich einen ganz kleinen Schlenker machen, auch noch zum Okay, nur ganz kurz. Deswegen wundert es, dass in der Berichtspflicht das Gesamtversorgungsniveau gestrichen wird, was wir gerade vor dem Hintergrund für sehr wichtig erachten.
Danke. Herr Schäfer, bitte.
Ja, ich versuche kurz mich anzuschließen. Also grundsätzlich kann man theoretisch natürlich das ersetzen. Die Frage ist natürlich, wer bezahlt das dann? Das ist die erste springende Frage. Im internationalen Vergleich sehen wir eindeutig, dass wenn Kapitaldeckung ergänzend ist, dann ist es üblicherweise erstens obligatorisch und zweitens überwiegend vom Arbeitgeber finanziert. Diese Debatten führen wir in Deutschland praktisch gar nicht, dass die Belastung bei den Arbeitgebern liegen soll. Wir reden hier regelmäßig über eine Beitragsbelastung der Beschäftigten und insofern eine systematische Verschiebung der Kosten auf die Beschäftigten, ohne die Kosten selber zu ändern. Das ist lediglich eine Verlagerung des Problems. Das IFO-Institut, wenn ich mich recht erinnere, war das im Sommer gewesen, das festgestellt hat, dass ungefähr 50% der Beschäftigten in Deutschland keine Sparfähigkeit besitzt. Wir erwarten heute von Ihnen eigentlich, dass Sie schon 4-5% bei stabilem Rentenniveau zusätzlich privat vorsorgen, nur um im Alter was auszuschließen. Da reden wir noch nicht über die Absicherung bei Erwerbsminderung und bei Hinterbliebenen. Und insofern sehen wir hier kein Potenzial, alleine auf den Arbeitnehmerinnen immer höhere Beitragslasten abzuladen und zu sagen, Alterssicherung, Entschuldigung, ist euer Problem und der Rest der Gesellschaft zieht sich raus. Damit fördern wir Ungleichheit und systematisch sozusagen Benachteiligung im Alter. Und deswegen ist die Absicherung aller Risiken für uns essentiell. Und da gibt es kein System, das das so effizient kann wie die gesetzliche Rentenversicherung.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Gunkel, bitte.
Ja, vielen Dank. Grundsätzlich ist die Möglichkeit gegeben, dass ein sinkendes Rentenniveau durch private und betriebliche Altersvorsorge ausgeglichen wird. Das setzt nur mehreres voraus. Zum einen dürfen weder Arbeitgeber noch Beschäftigte durch steigende Abgaben so weit erdrückt werden, dass sie keine Mittel mehr dafür haben. Das ist eine ganz wichtige Rahmenbedingung. Wir brauchen natürlich auch attraktive Möglichkeiten. Bislang haben wir sie nicht. Deshalb begrüßen wir, dass jetzt eine Reform der privaten Vorsorge auch angegangen werden soll. Dann ist es ganz wichtig mit Blick auf die angesprochene Sparfähigkeit, dass diejenigen, die nicht ausreichend in der Lage sind, allein für ihre Altersvorsorge zu sorgen, dass sie eine sozial gestaffelte Förderung bekommen, so wie das im Grundsatz ja auch im heutigen Recht schon angelegt ist. Und soweit die private Vorsorge über betriebliche Altersvorsorge geht, betriebliche Altersvorsorge ist ja auch private Vorsorge, nur über den Arbeitgeber organisiert, möchte ich darauf hinweisen, dass die Arbeitgeber hier ihren Finanzierungsanteil leisten werden. Im Schnitt, so weist das Sozialbudget aus, werden mehr als 3/4 der Finanzierung der betrieblichen Altersvorsorge durch die Arbeitgeber finanziert. Also insofern gibt es hier auch keine Lastenverschiebung auf die Beschäftigten.
Vielen Dank. Und wir gehen in die Runde der FDP. Da hat Frau Schulz das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an den KENFU, entweder an Frau Mikus oder Herrn Busch. Die erste Frage, was die mögliche Beitragssatzersparnis im Gesetzentwurf angeht. Da gehen Sie von einer jährlichen Rendite von 6% aus und rechnen mit Fremdmittelzinsen von 3%. Wenn wir uns aktuelle 10-jährige Bundesanleihen angucken, liegen die bei 2,5%. Und beim langfristig gestreuten Aktienmarkt sind durchaus 8% drin. Sie haben gerade im letzten Jahr sogar von 10% gesprochen. Warum gehen Sie bei Ihren Berechnungen von deutlich konservativen Annahmen aus? Und welche Rendite lässt sich langfristig in einem globalen Aktienportfolio pro Jahr erzielen?
Das war die erste Frage, Frau Mikus.
Ja, warum gehen wir sehr konservativ vor? Für uns ist einfach wichtig zu sehen, und ob das Generationenkapital auch bei vorsichtigen, konservativen Annahmen die Renditeanforderungen erfüllt. Bei langfristigen Planungen ist ohnehin ein konservativer Ansatz wichtig, um einfach die Erwartungen solide im Rahmen zu halten. Deshalb haben wir etwas reduziert. Ich kann sagen, wir gehen eben entsprechend von einer weltweiten Aktienmarktrendite von 6% pro Jahr aus. Im Vergleich zu den historischen Daten waren das 8%. Und wir werden bis um die 80% oder mehr natürlich in Aktien investieren, um die notwendige Rendite zu erzielen. Und bei Schuldzinsen haben wir diese 3% für Bundesanleihen für 10 Jahre angenommen. Die aktuelle Renditen bei 30-jährigen Bunds liegen im Moment bei 2,55%.
Frau Schulz, bitte.
Vielen Dank. Das Generationenkapital wird oft vorgeworfen, dass es eine Hedgefonds-Methodik an den Tag legt. Wie bewerten Sie diese Sichtweise und was unterscheidet den Staat als Anleger von Privatpersonen?
Frau Mikus.
Ja, danke. Also die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem Generationenkapital und den Hedgefonds ist, dass Fremdkapital aufgenommen wird. Ein Hedgefonds in der Regel, es gibt unterschiedliche Strategien, versucht eben eine möglichst hohe Rendite in kurzer Zeit zu generieren, also Konzentrationsrisiken. Und er ist eindeutig auf Spekulation ausgerichtet. Dafür gibt es aber auch verschiedene Strategien, die etwas risikoärmer auch sein können. Auch setzen Hedgefonds oft Finanzderivate ein und betreiben dazu auch Wertpapierleihe. Bei den aggressiveren Strategien ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich oder sogar der Verlust kann den Kapitaleinsatz übersteigen, eben aufgrund der Derivate. Und das Generationenkapital wettet einfach nicht auf solche kurzfristigen Strategien und legt auch nicht kurzfristig an in weniger Einzeltitel. Die Anlage erfolgt beim Generationenkapital und soll erfolgen systematisch, um von dem Anstieg der Aktienmärkte in ihrer Breite und über lange Zeiträume zu profitieren. Die Risiken werden dadurch begrenzt, dass man einfach diese langfristige Anlage hat, dass man auch jährlich inflationierte Zuzahlungen leistet und dass wir einen Sicherheitsmechanismus haben, in dem die Ausschüttungen ab 2036 in Höhe von 10 Milliarden pro Jahr nur erfolgen, wenn der Wert der Kapitalanlagen 10% erreicht hat. Die hohe Anzahl von Aktien gewährleistet, dass selbst die größten Einzelwerte nur einen geringen Einfluss auf die Gesamtrendite des Portfolios haben. Das ist alles sehr weit weg von Hedgefondsstrategien.
Frau Schulz.
Bis 2028 sollen dem Generationenkapital 15 Milliarden an Eigenmitteln zugeführt werden. Welche Rolle spielen diese Eigenmittel zur Erreichung des Stiftungszwecks? Und wie schwerwiegend wäre es, wenn wir darauf verzichten würden?
Ich vermute, dass die Frage auch an den KENFU geht. Ja. Wer ja, möchte? Sie, Frau Mikus.
Ja, also die Eigenmittel tragen natürlich auch zur Rendite bei und stabilisieren den Kapitalstock. Ein größerer Kapitalstock erwirtschaftet natürlich auch höhere Renditen, aber es fallen auch für diese Eigenmittel keine Kreditzinsen an. Deshalb ist die Berechnung dafür noch mal attraktiver. Und deshalb ist es wichtig, auch hier diese Eigenmittel zu haben. Das Eigenkapital trägt überproportional zum Anstieg beim Kapitalstock bei. Wenn wir beispielsweise bis 36 haben, wenn, welche Auswirkungen auf die Durchschnittsrendite hat das bis 2036 beispielsweise, wäre der Kapitalstock unserer Simulation, wenn jetzt das nicht kommen würde, um 30 Milliarden geringer.
Frau Schulz.
Ja, nochmal die letzte Frage dann auch wieder an den KENFU. Frau Kruse hat das gerade auch schon angesprochen. Bezogen auf die Nachhaltigkeit hat sie gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass man eine volle Flexibilität hat und auch eine ständige Revision ist an der Stelle erforderlich. Deswegen interessiert mich, warum Sie gesetzliche Vorgaben ablehnen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, weil Sie ja sehr nachhaltig Ihre Anlagestrategie beim KENFU aufgebaut haben.
Frau Mikus.
Ja, ganz kurz. Bei nach einem Gesetz sollten eben nur ganz eindeutige fachliche oder rechtliche Begriffe stehen. Sie sollten nicht einklagbar sein, weil völlig andere Vorstellungen oft und Interpretationen dazu bestehen. Das Risiko von Klagen, zum Beispiel Verbandsklagen, muss eben aus unserer Sicht unbedingt gering gehalten werden. Die Nachhaltigkeit unterliegt zum Teil individuellen und international unterschiedlichen Präferenzen sowie einer dynamischen Entwicklung. Um handlungsfähig zu sein, brauchen wir eine gewisse Flexibilität. Deshalb wäre es schlecht, diese Kriterien ins Gesetz aufzunehmen, sondern es passt besser in die Anlagerichtlinien.
Vielen Dank. Und jetzt ist der Herr Matthias Birkwall da und er hat das Wort. Das Ladegerät, nee, das andere.
Ach so, die Ladegerät. So. Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Frage geht an Frau Bentele vom VDK. Liebe Verena, sehr geehrte Frau Präsidentin, der VDK hat 2,2 Millionen Mitglieder. Aus welchen Gründen fordern Sie die dauerhafte Anhebung des Rentenniveaus von 48% auf 53%? Und wie ließe sich ein Rentenniveau von 53% finanzieren? Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Bentele, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Abgeordneter Birkwald, vielen Dank für die Frage. Also wir wollen uns das mal so ein bisschen in Ruhe anschauen. Die Stabilisierung des Rentenniveaus ist ja erstmal eine ganz wichtige Sache, die die jüngere Generation nur einen halben Prozentpunkt kostet, also 20 Euro bei einem Bruttoverdienst von 4.000 Euro. Das muss man auch immer mal bei dem ganzen Komplex Generationengerechtigkeit sehen. Aber natürlich ist es vor allem und insbesondere für uns als Sozialverband generationengerecht, wenn das Rentenniveau langfristig auf 53% stabilisiert wird, weil die Rentnerinnen und Rentner unter der Inflation der vergangenen Jahre extrem gelitten haben. Und es gab schon in den 10er Jahren kleine Rentenerhöhungen. Es gab die Nullrunde 2021 und es gab auch keine Inflationsausgleichsprämie für die Rentnerinnen und Rentner, die ja andere Gruppen bekommen haben, zum Beispiel Beamtinnen, Beamte, Pensionärinnen, Pensionäre. Und diese Benachteiligung treibt natürlich unsere Mitglieder im VDK um. Und deswegen fordern wir eben auch einen Ausgleich. Und was ein ganz wichtiges Versprechen der Politik ja immer war, war eben natürlich, dass es keine Kürzung des Rentenniveaus geben soll, beziehungsweise dass Lücken geschlossen werden durch private und betriebliche Altersvorsorge oder auch natürlich durch den sogenannten Riester-Vertrag. Aber die Zahl der Riester-Verträge geht zurück. Und bei den Betriebsrenten stagniert die Zahl der Betriebsrenten derzeit. Und nur 18% sorgen in allen drei Säulen vor. Und das ist extrem wenig. Ein Drittel der Menschen hat gar keine weitere Vorsorge. Und deswegen sind wir als Sozialverband VDK natürlich große Fans der gesetzlichen Rentenversicherung und ihrer Stärkung. Wenn man dann aber auch noch mal ein bisschen den internationalen Vergleich bemüht, die sogenannte Bruttoersatzraten der OECD, dann kann ich hier vielleicht mal Zahlen aus Italien, wo ich mich gerade befinde, nicht zum Urlaub, sondern zu einem Inklusions-G7-Ministertreffen, kann ich Zahlen aus Italien beitragen. In Italien beträgt diese 76%, in Deutschland liegt sie bei 44% und im OECD-Durchschnitt bei 51%. Sprich, das ist ein ganz klares Zeichen, dass wir für Menschen in Deutschland, die lange gearbeitet haben, einfach auch Geld investieren müssen. Und das sollte für uns eben ganz klar durch eine Stabilisierung im ersten Schritt. Und deswegen finden wir auch das Rentenpaket 2 erstmal als annehmbaren Kompromiss gut. Aber natürlich eine mittel- bis langfristige Stabilisierung auf 53% wichtig. Und das heißt eben auch natürlich, dass es doch eine Rentenerhöhung dann dauerhaft um 10% geben müsste, die eben für viele Menschen bedeuten würde, dass sie dann eben wirklich auch von der Rente im Alter leben können und eben nicht auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind. So wäre eben der Kaufkraftverlust besser auszugleichen und das wäre auch zu finanzieren, indem eben zum Beispiel alle
in die Rentenversicherung einbezogen werden. Den Satz mache ich noch fertig. Dankeschön.
Jawohl. Vielen Dank. Und wir gehen in die Runde der SPD. Frau Machalitz, bitte.
Ja, danke. Meine Frage geht noch mal an den DGB, auch noch mal zum Stichwort Wachstumsinitiative, Anreize zum längeren Arbeiten. Also wie bewerten Sie den Wegfall des Arbeitgeberbeitrags, der ist ja schon angesprochen worden, den Sockelbeitrag bei der Einkommensanrechnung von hinterbliebenen Renten, die Anhebung, die Rentenaufschubprämie und die Einschränkung des sogenannten Vorbeschäftigungsverbots bei sachgrundlosen Befristungen und am besten jeweils in einem Satz.
Herr Schäfer.
Ja, vielen Dank. Ambitioniert, aber geht, glaube ich. Also wenn man Befragungen macht, Herr Hasselhorn, der berichtet, die Beschäftigten gehen, wenn man mit ihnen fragt, warum sie länger arbeiten wollen, geht es nicht vorrangig um mehr Geld, sondern um Freizeit, um Gestaltung, um Freiheitsräume. Insofern glauben wir, finanzielle Anreize sind nicht die Lösung des Problems. Den Wegfall des Arbeitgeberbeitrags schließt mich Herrn Gunkel an. Da fehlt einfach Geld in den Sozialversicherungen. Das ist schädlich. Aufschubprämie lehnen wir ebenfalls ab, entzieht den Sozialversicherungen erhebliche Summen und ist sozusagen auch deswegen nicht gut. Die Ausweitung einer sachgrundlosen Befristung. Es gibt kein Vorbeschäftigungsverbot übrigens. Sie dürfen so viele Leute vorher beschäftigen, wie Sie wollen. Es gibt eine Befristung danach, sozusagen Beschränkung, lehnen wir ebenfalls ab. Sachgrundlose Befristung älterer. Aus unserer Sicht ist die Erwerbsfreibeträge bei hinterbliebenen Renten eine sinnvolle Maßnahme, wobei sich schon die Frage stellt, wie viele Menschen tatsächlich dadurch mehr arbeiten als vorher. Das ist für uns schon ein bisschen fraglich.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Frau Hohmann, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Professor Hasselhorn. Auch im Rahmen vom, was Frau Machalet angesprochen hat, dem längeren Arbeiten. Welchen Stellenwert haben aus Ihrer Sicht Verbesserungen bei Prävention und Rehabilitation, wenn es eben darum geht, Menschen dabei zu stützen, zu unterstützen, gesund die Regelalters, also die Grenze zum Regelalter zu erreichen und gegebenenfalls auch darüber hinaus weiterzuarbeiten.
Herr Hasselhorn, bitte.
Ja, Frau Abgeordnete, danke für diese Frage. Wir müssen natürlich wissen, dass die Menschen im höheren Erwerbsalter längst nicht mehr die gute Gesundheit haben, die andere haben. Nach unseren Zahlen haben über 50% im höheren Erwerbsalter gesundheitliche Einschränkungen. Wir haben auch mal ausgerechnet, dass zwischen 2010 und 2015 1,2 Millionen Menschen zusätzlich im deutschen Arbeitsmarkt waren, die eine nicht gute Gesundheit haben. Da spielen natürlich Prävention, aber auch die Rehabilitation zunehmend eine bedeutende Rolle, um diese Menschen zunehmend im Erwerbsleben zu halten. Bei der Rehabilitation wäre uns die Ausrichtung auf die konkrete Arbeitssituation ein Anliegen, die verbessert werden müsste. Man könnte auch darüber nachdenken, ob die Betriebsärzte und Betriebsärzte sowie in den Niederlanden nicht hier auch eine Schlüsselrolle einnehmen sollten. Beim betrieblichen Eingliederungsmanagement, das ja seit 2004 besteht, stellen wir fest, auch bei unserer Befragung, dass nur bei weniger als der Hälfte der Berechtigten tatsächlich auch ein Arbeitgeberangebot kommt. Wir stellen aber gleichzeitig fest, dass wenn diese Maßnahme richtig durchgeführt wird, dass sie in einem sehr hohen Maße als wirkungsvoll von den Betroffenen beurteilt wird. Und wenn wir jetzt an die Prävention denken, dann denke ich im Betrieb insbesondere an Führungsfragen natürlich, aber ich denke auch an betriebliches Gesundheitsmanagement, unter dessen Rubrik dann die betriebliche Gesundheitsförderung und auch der Arbeitsschutz zu verstehen sind. Diese Elemente werden natürlich in der zunehmenden Arbeitswelt mehr an Bedeutung gewinnen müssen. Wir haben auch mal gefragt nach Maßnahmen zur Sicherung von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit im Betrieb. Und auch hier stellen wir fest, dass, wenn sie denn durchgeführt werden, sie von über 90% der Betroffenen als hilfreich betrachtet werden. Aber gleichzeitig sehen wir, dass nur 16% diese Maßnahmen erhalten. Sie sind also selten und leider sind es auch nicht immer die Gruppen, die sie besonders benötigen.
Vielen Dank, Frau Machalet, bitte.
Ja, in dem Zusammenhang geht meine Frage jetzt an die Rentenversicherung. Also welche gesetzlichen Regelungen wären erforderlich, um die Zugänge zu Prävention und Rehabilitation und Teilhabe zu verbessern und damit die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung noch stärker auf den individuellen Bedarf auszurichten?
Herr Ritter.
Zeit ist kurz, aber es
Herr Ritter, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Ich versuche mich ganz kurz zu halten. Also einmal ist für uns natürlich dieses Thema Reha-Zugang ein ganz wichtiges Thema. Unsere Strategie ist darauf ausgerichtet, die Rehabilitanten niederschwellig zu erreichen mit den Leistungen, die Bekanntheit der Reha-Leistung, der Präventionsleistung zu stärken und hier auch neue Wege zu erproben, wie man Leute, wie man Reha an sich optimieren kann in dem Blick auf die Fragen Berufsbezogenheit und wie kann ich halt länger letztendlich im Job bleiben. Und eben genau um dieses Thema proaktiv auf die Betroffenen zuzugehen, dafür brauchen wir keine gesetzlichen Regelungen. Da reicht unser Paket aus. Unser Ziel ist es halt, die Betroffenen zu motivieren, Anträge zu stellen. Was ein wichtiges Thema ist, das sind diese komplexen Bedarflagen. Das hatten wir ja öfter schon im Ausschuss. Wie erreiche ich Menschen, die eben multiple Problemlagen haben, die halt in diesem Prozess, im Wiedereingliederungsprozess begleitet werden müssen im Rahmen eines Fallmanagements. Das ist zum Beispiel bei unseren EM-Rentnern der Fall. Wenn wir EM-Rentner einen Job bekommen wollen, dann müssen wir es auch begleiten. Und da sind wir dabei, ein Rahmenkonzept zu etablieren für dieses Fallmanagement. Und genau da komme ich zu einer gesetzlichen Regelung, weil eben dieses Fallmanagement, was übergreifend, was mehr als unseren eigentlichen Aufgabenbereich abdeckt, gesetzlich nicht geregelt ist. Wir das nicht dürfen, auch in andere Richtungen zu unterstützen, beraten, zum Beispiel Schuldnerberatung und ähnliche Angebote. Dafür bräuchten wir halt eine entsprechende Regelung. Und bisher haben wir die nicht. Und die wäre halt wünschenswert, damit wir uns hier eben mehr um die Menschen kümmern können, sie mehr im Prozess begleiten können und besser unterstützen zu können mit dem Ziel Wiedereingliederung. Danke.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die Beratung der CDU-CSU. Herr Straubinger, bitteschön.
Ja, Vorsitzender, herzlicher Dank. Ich habe eine Frage an den Herrn Professor Werding. Und zwar, mir geht es um Folgendes. Alles kostet ja letztendlich Geld. Also die Absenkung, wenn die Absenkung stattfinden würde, wie es bisher im Gesetz steht, könnte man diese auch mit Arbeitszeit ausgleichen, um das gleiche Effekt zu erzielen, bei den 48% zu sein. Wie viel würde das Lebensarbeitszeit bedeuten zusätzlich?
Das Herr, kann man auf der Basis.
Herr Werding, bitte.
Entschuldigung, ich bedanke mich für die Frage. Das kann man sicherlich relativ leicht abschätzen, wenn man guckt, wie viel relativ hier dann die Erwerbsphase verlängert werden muss, um bei dem Sicherungsniveau von 48% zu bleiben. Es berührt im Grunde die grundlegende Frage, die wir schon mal hatten. Wenn man der Standard der Eckrentnerdefinition eine solche zentrale Rolle bei der Steuerung der Rentenfinanzen gibt, wie sie jetzt angedacht ist im Gesetzentwurf, dann wäre wirklich im Grunde zu überprüfen, ob man nicht auch die Heraufsetzung der Regelaltersgrenze darauf überträgt. Und das heißt also auch hier von 45 Beitragsjahren, 45 Entgeltpunkten sukzessive auf derzeit 46 und dann 47 übergeht. Genau das ist dann im Grunde auch der Weg, den Sie, Herr Straubinger, ja im Grunde angesprochen haben.
Herr Straubinger, bitteschön.
Dankeschön. Ich habe eine Frage an den Herrn Professor Birsch-Supan. Und zwar, der Bundesarbeitsminister Heil hat ausgeführt, wenn die Rentenreform so nicht kommt, dann werden die Rentner ärmer werden und die künftigen Rentner werden dann ärmer werden. Würden Sie dem zustimmen und vor allen Dingen würde das bald eintreten?
Herr Börsch-Supan, bitte.
Die Frage, vielen Dank, ist hochinteressant, weil die aufzeigt, wie sehr die Rente eigentlich von der Wirtschaftsentwicklung abhängt. Denn selbst wenn das Rentenniveau leicht sinkt, kann die Rentenzahlung ja nach wie vor steigen, je nachdem, wie hoch die Produktivität ist. Von daher ist es wirklich wichtig, sich zu gegenwärtigen, dass die Rente nicht im luftleeren Raum entsteht, sondern durch die Wirtschaftsentwicklung getragen wird. Und das gilt für die kapitalgedeckte Rente genauso wie für die umlagefinanzierte Rente. Wir brauchen im Wesentlichen hohe Produktivität. Das sichert hohe Rendite beim Kenfo oder zu künftigen Generationenkapital, aber eben auch die Steigerung der möglichen Rentenzahlung. Und hier sieht man, wo sich relativ leicht die Katze in den Schwanz beißt. Also wenn man jetzt hingeht, schwächt die Wirtschaftsentwicklung dadurch, dass die Beiträge und Steuern immer weiter steigen. Also nach unseren Berechnungen wird ungefähr 2045 der Gesamtbeitragssatz der Sozialversicherung bei 50% liegen, also weit von den 40, die wir mal vorhatten. Dann senkt es natürlich die Wirtschaftsleistung und dadurch auch die Rendite im kapitalgedeckten und die möglichen Rentensteigerungen im Umlageverfahren. Also man muss das Ganze im Blick halten. Und das ist das Schwierige beim Augenblick. Ich meine, auch vom Rechnungshof geht die Besorgnis in diese Richtung. Wir schneiden uns eigentlich durch das Übertreiben jetzt Zukunftschancen bei den Jüngeren ab, weil wir deren Wirtschaftsentwicklung schwächen, auf der wiederum der ganze Sozialstaat aufbaut.
Vielen Dank, Herr Straubinger, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kenfo, der geht ja allgemein dann in der Rentenversicherung auf. Und es gilt ja die Anstrengungen eigentlich für jeden individuell, die Rente zu stärken. Jetzt haben wir einen großen Unterschied bei der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherter, nämlich die einen haben eine betriebliche Altersversorgung und anderen haben keine betriebliche Altersversorgung. Müssen nicht die Anstrengungen der einer Bundesregierung mehr darauf hinzielen, diesen Bereich, die Arbeitnehmer, die derzeit keine betriebliche Altersversorgung haben, die besser zu schützen? Ebenfalls Herr Bürsch-Zupan.
Mit Blick auf die Uhr, um eine kurze Antwort, bitte schön.
Ja, also wir haben ja Erfahrungen mit der individuellen Altersvorsorge gemacht, Riester und Co. Und wir sehen in vielen anderen Ländern, wie Staatsfonds funktionieren. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Der Mittelweg ist in der Tat die betriebliche Altersvorsorge. Und ich denke auch, eine Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, ist das, was hilft. Das würde auch die Fragen, die wir vorhin beredet haben, lösen. So viele haben im Augenblick keine betriebliche Altersvorsorge. Diese Lücke müssten wir eigentlich schließen, vorrangig. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann sind wir mit unseren Beratungsrunden durchgehend in die letzte, in die freie Runde. Und da beginnt Frau Schilke-Ziesing für die AfD.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch an Professor Bürsch-Zupan. Geht es ums Generationenkapital? In Ihrer Stellungnahme zum Generationenkapital gehen Sie auf die Schuldenfinanzierung und die Zinszahlungen ein. Welche Risiken sehen Sie und welche Alternativen schlagen Sie vor?
Herr Bürsch-Zupan, die 10 Minuten sind für alle Fragen, für alle Fraktionen übrigens.
Dankeschön für den Hinweis, Herr Vorsitzender. Ja, na, also Sie sprechen im Prinzip schon wieder die gesamtwirtschaftliche Entwicklung an. Also eine Schuldenfinanzierung von Aktienkäufen ist dann relativ einfach, wenn die Zinsen, die der Staat zahlen muss, niedrig sind und die Aktienrenditen hoch. Das ist die Welt, die man sich wünscht. Es gibt aber leider auch die umgekehrte Welt. Die nennt man Stagflation. Da haben wir hohe Inflation, was das Kapital vernichtet, aber auch gleichzeitig eine sehr langsame Wirtschaftsentwicklung, was die Renditen senkt. Das ist das Schreckgespenst, das man vor Augen haben muss. Was da passiert, weiß ich nicht. Aber wir sind wieder dabei, hier nachzudenken, dass man die wirtschaftliche Entwicklung im Auge behalten muss. Produktivität erhöhen, die genau diese stagflationären Situationen vermeidet. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Schilke-Ziesing. Nicht mehr?
Noch, darf ich noch eine?
Immer zwei.
Ach, immer zwei. Ja,
Sie danke, müssen nicht. Danke. Sie müssen
nö,
nicht.
Nö,
Sie,
nö.
Sie
müssen ich hab hier noch ganz viele
Zeit. Sie müssen nicht.
Eine Frage an die Rentenversicherung. Jetzt soll ja die Nachhaltigkeitsrücklage, da die Mindestrücklage auf 0,3 Monatsraten angehoben werden. Was sagen Sie denn dazu? Ist das ausreichend?
Die Frau Brüggemann-Borg, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage. Ja, die Anhebung der Mindestrücklage von 0,2 auf 0,3 Monatsausgaben ist ein entscheidender Baustein zur Sicherung der unterjährigen Liquidität in der gesetzlichen Rentenversicherung aus eigenen Mitteln. Damit können wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Zukunft liquiditätssichernde Maßnahmen ergreifen müssen, sehr stark zurück oder wird dadurch sehr verringert, diese Wahrscheinlichkeit. um wirklich dann unterjährige saisonale, konjunkturelle und arbeitsmarktbedingte Schwankungen ausgleichen zu können in den Beitragseinnahmen, ist es zusätzlich erforderlich, dass die Vorschüsse bei den Bundeszuschüssen zukünftig in 11 statt in 12 Raten ausgezahlt werden, also dass wir dann im Oktober auch wirklich die Mittel zur Verfügung haben, die wir dann noch brauchen.
Vielen Dank, Herr Birkwald, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Deutsche Rentenversicherung. Verehrter Herr Dr. Fassauer, wie bewerten Sie denn die demografischen Herausforderungen der Rentenversicherung, vor allem im Hinblick und im Vergleich mit den Herausforderungen, die Sie in der Vergangenheit bereits erfolgreich gemeistert haben? Ich beziehe mich auf den Text von Dr. Reinhard Tiede zu den demografischen Herausforderungen der deutschen Rentenversicherung mit Blick auf die Ergebnisse der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. Danke vorab.
Herr Fassauer, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Birkwald. Es ist ein Jammer, dass nur 6 Minuten und 30 Sekunden noch übrig sind. Eine Frage, wo man gerne sehr grundlegend und länger antworten wollte. Ich wiederhole mich gerne, was ich eingangs schon mal gesagt habe, und zwar der demografische Wandel und die Herausforderungen sind gestaltbar. Die sind aus unserer Sicht gestaltbar und das ist, glaube ich, schon mal für uns auch eine wichtige Botschaft, weil wir sehen es in der Vergangenheit. Der Altenquotient natürlich wird er steigen, auch bis zum Jahr 2040. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Und wenn wir aber zurückblicken, was ist passiert mit dem Altenquotient in den Jahren 1990 bis 2010 und dann, was erwartet uns 2020 bis 2040, da sehen wir, dass er 1990 bis 2010 stärker gestiegen ist, als er voraussichtlich jetzt steigen wird bis 2040. Und vor dem Hintergrund muss uns allen nicht Angst und Bange sein, sondern wir müssen nur das geschickte Instrumentarium einsetzen, um eine entsprechende Verteilung dieser demografischen Lasten, die einfach auf uns zukommen, gut hinzubekommen. Und vielleicht noch zur 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, die Anmerkung, die Herr Tiede ja auch ausgeführt hatte, die ganz wichtig ist. Sie zeigt ja, dass der Anstieg der Lebenserwartung weit nicht so stark ist, wie man es in der 14., 13. davor vorausgerechnet hat. Also von daher aus meiner Sicht etwas Zuversicht in all den Diskussionen, die wir hier haben.
Zuversicht ist immer gut. Frau Machalet, bitte.
Ja, danke. Dann habe ich doch noch mal eine Frage an den DGB, weil Herr Supan die wirtschaftliche Entwicklung angesprochen hat. Es geht um die Frage der Finanzierung des Sicherungsniveaus. Und zwar, welche Rolle spielt der Arbeitsmarkt? Also wie bewerten Sie darüber hinaus dann auch die Frage des Bundeszuschusses, die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hatten? Und was bedeutet das dann schlussendlich für die viel beschworene Generationengerechtigkeit?
Vielen Dank. Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Also der Arbeitsmarkt ist an der Stelle entscheidend, und zwar viel entscheidender als irgendwelche Kopfzahlen nach Altersgruppen. Wir haben ungefähr 2 Millionen Erwerbsgeminderte unter 65, die von Herrn Börsch, Supern und Co. immer zu den Erwerbsfähigen quasi kalkulatorisch als Kopfgruppe dazugezählt werden, aber offensichtlich nicht arbeiten gehen. Wir haben Arbeitslose, 3 Millionen und so weiter. Genauso haben wir jenseits der Regelaltersgrenze 1,5 Millionen Leute, die arbeiten gehen. Also dieses reine dogmatische Ziehen an Altersgrenzen ist schön für Simulationen, aber ignoriert natürlich den Zusammenhang zwischen Rentenzahlung und Beschäftigungsverhältnis und insbesondere zwischen der durchschnittlichen Höhe der Renten und den durchschnittlichen Beitragszahlungen. Und das sehen wir auch rückblickend. Der Beitragssatz ist trotz demografischen Wandel und 4 bis 5 Millionen mehr Rentnerinnen heute so niedrig wie in den 90er Jahren war. Der Anteil des Bundeszuschusses an den Einnahmen der Rentenversicherung ist niedriger, als er 2000 war. Der Anteil der Bundeszuschüsse am Bundeshaushalt ist niedriger, als es 2000 war. In allen Dimensionen gehen die Belastungen zurück seit über 20 Jahren und wir diskutieren permanent medial, dass diese Ausgaben explodiert seien und uns morgen, Herr Börsch-Suben hat schon wieder für 45 angekündigt, 50% Gesamtbeitragssatz. 2020 hat er im Zuge der Corona-Krise, ich glaube, 22% Beitrag der Rentenversicherung für 22 schon vorausgesagt. Also er konnte nicht mal für 2 Jahre ansatzweise in die Größenordnung des Beitragssatzes gucken, aber bis 45 klappt das mit den Modellrechnungen. Also da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig werden und ein bisschen Dampf aus der Diskussion nehmen. Und wir müssen uns ehrlich machen, das zeigt die Niederlande, Österreich, Schweden. Alle Länder, die ein höheres Rentenniveau in Deutschland haben, haben es nicht, weil sie Kapitaldeckung machen, sondern weil sie insgesamt als Gesellschaft mehr Geld für die Alterssicherung aufwenden wollen als Deutschland. Und Deutschland diskutiert immer Rente für null Preis und das wird nicht funktionieren.
Vielen Dank. Herr Stracke, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Börsch-Suppan. Sie haben die Haltelinie
von 48% bezeichnet, dass das vor allem den Besserverdienenden nutzen würde, eine solche Stabilisierung der Haltelinie. Und insofern würde mich da Ihre Begründung dafür interessieren und was wir stattdessen eigentlich sinnvollerweise machen müssen.
Herr Börsch-Supan, bitte.
Ja, danke für die Frage. Absolut gesehen bekommen Besserverdienende durch die Haltelinie natürlich einfach mehr Euros in die Tasche als weniger Gutverdienende. Und da lässt sich eigentlich auch, um jetzt konstruktiv zu sein und dieses Hin und Her zu lösen, ein Modell basteln, wo man sowohl die Haltelinie hält als auch den Nachhaltigkeitsfaktor. Das ist durchaus möglich, indem man sagt, es wurde ja schon auf das niedrige OECD-Rentenniveau angesprochen, indem man sagt, die weniger Verdienenden bekommen eine Haltelinie und die besser Verdienenden den Nachhaltigkeitsfaktor. Das lässt sich gestalten. Ist nicht einfach auszurechnen, aber durchaus ein Kompromiss, den man machen kann. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung, weil eben der Niederlande fehlt und wir hatten ja eben auch eine Sachverständige aus Niederlanden. Da ist natürlich der Hauptteil der Rente kapitalgedeckt und nicht im Umlageverfahren. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Kober, bitteschön.
Meine Frage richtet sich an Frau Mikus oder Herrn Busch vom Kenfo. Sie haben ja begonnen auszuführen, ob es sinnvoll ist, Anlagekriterien der Nachhaltigkeit oder der Klimagerechtigkeit einzuführen in das Gesetz. Welche Nachteile hätte das und wäre es auch von Nachteil gegebenenfalls nur in Deutschland zu investieren?
Wer möchte von Ihnen, Frau Mikus? Frau Mikus, bitte.
Ja, also ich fange mal an. Ich hatte es vorhin schon gesagt, im Gesetz eine gesetzliche Verankerung. Da wäre es wichtig, dass man ganz konkrete Kriterien hat. Das geht nicht bei der Nachhaltigkeit. Das ist kein gesetzlich definierter Begriff. Von daher wären wir als Vorstand dann immer anklagbar oder würden Gesetze womöglich verletzen, weil hier ganz unterschiedliche Vorstellungen zur Nachhaltigkeit bestehen. Das ist schon über Regionen oder Länder unterschiedlich und nicht nur hier in Deutschland. Also von daher lieber in die Anlagerichtlinien und nicht ins Gesetz. Und die zweite Frage war bitte.
Nachteil ist nur in Deutschland zu investieren.
Also nur in Deutschland. Das wäre wieder, was ich vorhin mit Konzentrationsrisiken gesagt hatte. Gerade Deutschland oder die Länder, das macht Norwegen auch, investiert international, um einfach sämtliche Renditequellen zu nutzen. Denn wenn es Deutschland gut geht, dann haben wir ja hier kein großes Problem mit Einzahlungen. Aber wenn wir dann auch noch, es geht Deutschland schlecht und wir investieren auch noch nur in Deutschland, dann haben wir natürlich hier ein Problem mit der Rendite. Also ganz wichtig, weltweit zu investieren und zu schauen, wo es eben die entsprechenden Renditen gibt. Damit hat man auch keine Risikokonzentration, wenn in einer einzelnen Region oder so das Wirtschaftswachstum nicht so ist, wie es sein sollte.
Vielen Dank, Frau Mikus. Und Herr Kurt ist der Letzte für heute.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass das noch möglich ist. Ich schließe gleich an Frau Mikus die Frage. Klar, Nachhaltigkeit ist allgemein. Aber was spricht eigentlich dagegen, die Klimaschutzziele von Paris, das ist ja auch völkerrechtlich bindend, in das Gesetz zu schreiben, um auf diese Art und Weise bei den internationalen Investments solche Investitionen, wie sie demnach vernehmen, nachher auch der Kenfo macht, in die aus verschiedenen Gründen nicht unproblematische Ölfördererfirma Aramco in Saudi-Arabien, solche Investments dann auszuschließen.
Frau Mikus, bitte.
Vielen Dank. Auch hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Was wir beispielsweise machen, wir reduzieren für das gesamte Portfolio den CO2-Ausstieg. Das ist so, wie soll ich sagen, ein Top-Down-Ansatz. Also man schaut, wie das Portfolio nach und nach CO2 und das aber auf Unternehmensebene, also dass es auch klimarelevant ist, CO2 eingespart wird. Es gibt andere Wünsche, dann sagt man, man soll auf jedes einzelne Unternehmen schauen und das ausschließen. Diese Ausschlüsse führen zu keiner einzigen CO2-Einsparung. Es geht nur eine Aktie von einem Aktionär zu dem anderen. Also das hat keine Wirkung. Und deshalb ist das sehr schwierig, alle diese Dinge so ins Gesetz zu nehmen, weil einfach unterschiedliche Ansichten bestehen, wie man das macht. Der Vorstand hier wäre nicht handlungsfähig, wenn man ständig sich hier mit Gerichtsverfahren auseinandersetzen müsste. Das macht auch kein Mensch, das machen auch die Holländer nicht, sondern da ist das in den Anlagerichtlinien. Und da ist die Flexibilität. Es kann ja auch mal sein, dass bei COP30 oder irgendwo noch mal andere Entscheidungen getroffen werden. Und wir hätten uns hier fixiert auf die Pariser Klimaziele von 2015.
Vielen Dank, Frau Mikus. Wir sind am Ende unserer öffentlichen Anhörung zum Rentenpaket 2 angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für die Stellungnahmen hier im Saal, bei Videokonferenz, aber auch für die schriftlichen Stellungnahmen, die Sie uns zugesendet haben. Ich bedanke mich beim Sekretariat des Ausschusses Arbeit und Soziales, die jetzt das Protokoll erstellen und die Vorbereitungen dafür gemacht haben. Schön, dass Sie da gewesen sind. Kommen Sie gut nach Hause oder bleiben Sie hier. Eine gute Woche. Die nächste Sitzung des Ausschusses Arbeit und Soziales ist am Mittwoch, den 16. Oktober um 9:30 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.